Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin immer froh, wieder bei euch zu sein in meinem schönen Naumburg. Schon viel zu lange, 6 Wochen oder so, ne? Oder? Noch länger, glaube ich. Das ist schon, ich merke, Suchtcharakter. Bevor ich anfange zu predigen, du hast vorhin im Gebet den Krieg erwähnt in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, auch richtig, dass wir beten dafür, dass das aufhört, weil das sehr gefährlich ist. Aber es gibt noch einen anderen Krieg, der gerade stattfindet, der stärker stattfindet als in den vergangenen Jahrzehnten. Und das ist der Krieg, den unsere Regierung gegen Gott führt im Augenblick. Das ist ein Krieg, der sieht aus wie Zucker, der schmeckt ganz süßlich. Da wird einem auch richtig schlecht von, wenn man zu viel davon nimmt. Da wird Gott gerade richtig abgeschafft, Familie wird abgeschafft, Geschlechter werden abgeschafft, freie Meinungsäußerung wird abgeschafft. Und da passieren Dinge, ich habe die Ausbildung gemacht letztens und da habe ich tatsächlich gemerkt, wie weit das schon fortgeschritten ist. Und die Politiker, die geben eigentlich nur das weiter, was da gelehrt wird. Ich sage mal so, wenn einer Kfz-Mechaniker wird, das wird auch, außer dass die Technik sich weiterentwickelt, aber ich sage mal so, das ist eine normale Ausbildung. Wenn einer Biologe wird oder Chemiker wird, so auch bei der Pädagogik, da geht es auch an die Seele des Menschen. Und da wird Gott total rigoros beiseite gelassen, abgeschafft und neue Werte kommen da rein. Und das ist, muss ich wirklich sagen, ganz dramatisch. Da müssen wir auch für beten. Weil dieser Krieg, die wollen ja Gott abschaffen und dann als nächstes kommen dann äußere Umstände. Und das nur dazu. Das war jetzt nicht geplant. Was auch nicht geplant war, war die Predigt heute. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber letztens, da fahre ich zur Arbeit oder war ich auf der Arbeit irgendwie und sitze im Auto und dann kriege ich die Predigt für heute. Dann sage ich, okay, Herr, dann predige mir darüber. Und zwar sah ich so ganz viele Bäume am Straßenrand und dann kriegte ich das Wort immer wieder in den Kopf. Baum, Baum, Baum. Okay, predige ich heute über einen Baum, über Bäume. Ihr dürft gespannt sein. Garantiert habe ich die Predigt noch nie gehalten. Garantiert noch nicht. Erstmal ein paar allgemeine Bibelstellen. Bäume kommen in der ganzen Bibel vor. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Immer wieder werden die erwähnt. Ich gehe mal ganz kurz durch die Bibel. Das ist aber wirklich jetzt nur ein Einstieg. 1. Mose 2, Vers 9. Gott, der Herr, ließ auf dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen. Also wenn du im Wald bist und du magst den Anblick gerne, das ist völlig biblisch. Gott schafft gute Dinge. Und gut zur Speise und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und in 1. Mose 3, Vers 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser eins und weiß jetzt, was gut und böse ist. Ihr kennt ja alle die Geschichte. Nun aber, dass er sich nicht nur ausstrecke seine Hand und nimmt noch was vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. 1. Mose 3, 24, und er trieb den Menschen hinaus und ließ vor dem Garten Eden die Cherubim mit den flammenden, blitzenden Schwert lagern, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Wir haben da mal drüber gesprochen, so im Freundeskreis. Da haben wir so gemutmaßt, der Baum des Lebens und der Garten Eden. Also irgendwie glauben wir, dass der immer noch existiert. Das ist halt für Gott ein leichtes, dass die Radarkameras da vom All bei YouTube, da, dass sie das, oder bei Google, dass sie das nicht erfassen. Für Gott ein leichtes. Da kann das einfach ad absurdum führen oder so. Aber, und es gibt ja auch so eine Theorie, dass im tausendjährigen Reich, könnte so sein, das ist keine Lehre, es ist nur eine Theorie, dass, wenn das alles durch ist hier mit dem Antichristen und so, dass Gott aus dem Garten Eden, der immer noch existiert nach dieser Theorie, dass sich von diesem Garten Eden dann das passiert, was Gott ursprünglich vorhatte, dass vom Garten Eden sich die Natur auf der ganzen Welt ausbreitet und die Löwen, die ganz lieb sind, die man streicheln kann, so wie Josie, und die Kinder, die in das Loch der Otter fassen und uns nicht gebissen werden, dass sich das vom Garten Eden ausbreitet. Es ist immer ganz witzig, über sowas nachzudenken, ist nicht heilsnotwendig, muss auch nicht unbedingt stimmen, aber ich finde das auch interessant, mal so eine Gedanken. Dann werden wir im 1. Mose 12 und 3. Mose 11, da wird ausdrücklich von einer Eiche More gesprochen, wo Abraham wohnte. Das muss ja wohl ein gewaltiger Baum gewesen sein, da haben die sich dann getroffen und haben palavert, keine Ahnung. Und das geht durch die ganze Bibel durch und ich ende bei der Offenbarung. Da steht Offenbarung 2, Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes ist. Das könnte jetzt so ein Hinweis sein, dass es tatsächlich noch existiert, das Paradies. Dass es tatsächlich nicht für Radar und für Kameras oder so sichtbar ist irgendwo. Das kann Gott machen. Offenbarung 22, 14. Selig sind die, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang zum Baum des Lebens haben und zu den Toren eingehen in die Stadt. Das ist dann bezogen auf die Ewigkeit. Offenbarung 22, 19. Achso, das lassen wir mal weg. Durch die ganze Bibel begegnen uns Bäume. Dann aus einem Kinderlied oder aus einer Kindergeschichte habe ich noch, das ist jetzt nicht von mir, die Krippe, und in der Jesus lag, woraus wurde ihn hergestellt? Ein Baum wurde gefällt. Das Kreuz, an dem Jesus hing, war aus Holz. Die Galeere, auf der Paulus fuhr, um das Evangelium zu verkündigen, Holz. Damals wurde nicht aus Metall gebaut. Und so können wir noch einige andere Dinge feststellen. So, das ist jetzt mal ein interessanter Einblick. Aber jetzt kommt's, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Ein Baum, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich habe auch ein bisschen Plan davon. Ich habe mich lange mit damit beschäftigt, weil ich in der Familie jemanden hatte, der ist mittlerweile verstorben, der war Gärtner und der hatte richtig Wissen über Bäume, über Wald. Und weil mich das Thema interessiert hat, habe ich den immer gelöchert. Und deshalb weiß ich auch ein paar Sachen, die Wald und Bäume betreffen. Aber das, was ich jetzt sage, das weiß jeder. Was braucht ein Baum, damit er wachsen kann? Der müsste mal gegossen werden. Ne? Und er ist deshalb so grün, weil es hier irgendeine treue Seele oder mehrere gibt, die sich um diesen Vertreter da kümmern. So, draußen kümmert sich Gott meistens drum, im Wald und so. Und in Spanien und solchen Ländern haben wir jetzt ganz dramatisch gesehen, was passiert, wenn mal Dürre kommt. In Jeremia 17, Vers 7 werden wir mit Bäumen verglichen. Gesegnet ist der Mann, natürlich auch die Frau, ganz klar, auch die Frau. Der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht. Denn werden dem Baum menschliche Attribute zugesprochen. Das heißt also, das ist ganz klar auch ein Bild auf uns. Sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, auch wenn das ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist eigentlich schon meine ganze Predigt in Kurzform zusammen komprimiert. So, da wird ganz klar gesagt, ein Baum, besonders ein Baum, der Früchte bringt, das kann jetzt eine Kastanie sein, das kann aber auch ein Apfelbaum sein oder das kann eine Eiche sein. Die produzieren zumindest Sauerstoff, das ist auch super wichtig für unser Leben. Und die sorgen auch dafür, dass Grundwasser sich annimmt und die sorgen dafür, dass wir richtig gute Luft haben überall her und dass das Klima auch angenehmer ist. Also da, wo viele Bäume stehen, da ist die Chance, also vor allen Dingen, wenn da der Wald ist, der dahin gehört. Also in unserem Fall hier eben Linden, Buchen und Eichen und solche Bäume, dann ist das ganze Klima angenehmer. Und in Spanien zum Beispiel, um nochmal auf Spanien zu kommen, da hat man im Römischen Reich und später auch für die Armada, also für kriegerische Zwecke, hat man flächendeckend den ganzen Wald abgeholzt, was auch das Klima verändert hat. Da ist die Chance, dass es Dürre ist, auch viel größer. Und wenn es regnet, regnet es so doll, dass alles wegschwimmt. Das hatten wir jetzt ja in Spanien und in Griechenland hatten wir es. Griechenland war eigentlich das erste Land, das flächendeckend seinen Wald abgeholzt hat im Altertum, was bis heute noch nicht richtig wieder auf Spur ist. Und wir haben das auch gehabt in Libyen. In Libyen hat es auch so doll geregnet wie seit Jahrzehnten oder seit 100 Jahren nicht mehr. Würde der Wald stehen, dann würde der Wald das alles auffangen. Das wäre alles viel einfacher dann. Bäume haben also eine super gute Funktion. Und so sollen wir sein. Und wir sollen auch keine Einzelbäume sein, so wie die Eiche More da. Am besten ist das, wenn wir zusammenstehen. So. Und da kommen wir jetzt gleich zu, oder beim nächsten, übernächsten Punkt, zur Vielfalt. Das Ganze hat aber auch, wenn wir Frucht bringen sollen, eine schmerzhafte Komponente, sag ich mal, für Christen. Da kommen wir alle nicht drum rum. Johannes 15, 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe in mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. So, das betrifft aber keinen von uns. Manche Christen kommen dann so in Kernstress. Und, ich bringe keine Frucht, Gott wird mich wegnehmen. Nee. Also alleine, wenn ich meinen Charakter durch Gottes Gnade schon verändern lasse, das ist schon eine Frucht. Und wenn ich schon netter bin als früher, das ist auch schon eine Frucht. Damit sind Leute gemeint, die ganz klar Jesus so als so einen sinnlosen, also so einen kleinen Nebeneffekt betrachten und so ganz fromm, scheinheilig durchs Leben gehen. Da sind wir nicht von betroffen. Aber natürlich müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinrutschen. Aber jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Man kann durch Sünde ja von Jesus weggehen, aber das sollen wir ja nicht. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selber, so außer sie bleibt am Weinstock, so seid auch ihr, wenn ihr nicht an mir bleibt. Und dann sagt er noch, dass wir bitten können, was wir wollen, und er wird es uns geben. Das ist jetzt eine Weinrebe, das ist kein Baum. Aber ich kenne ein Beispiel von unserem Ex-Pastor aus Kiel, der Dieter. Die hatten im Schwäbischen hatten die eine große Wiese, eine Streuobstwiese, und da waren Apfelbäume. Das war ein sehr dürres Jahr und plötzlich kam ein Feuer und die Bäume fingen an zu brennen. Und da war ein Apfelbaum, der hat so fürchterlich Feuer gefangen, dass die ganze Krone verbrannt war. Und da waren sie alle ganz traurig, was machen wir jetzt und so. Und irgendeiner sagte, lass den noch mal stehen. Und wisst ihr, was passierte im nächsten Jahr? Aber die Krone war noch ein bisschen, ein paar Äste waren noch da. Da hat er geschossen und Äpfel getragen bis zum geht nicht mehr. Und da ist eben diese Bibelstelle klar geworden. Wir haben in unserem Garten auch einen Apfelbaum und wir haben auch Pflaumenbaum. Jeder weiß das, wenn man die beschneidet, dann geht die Power nicht in die Äste rein und in die Blätter vor allen Dingen, sondern dann kann die Power auch in die Äpfel reingehen. Ja, und es ist einfach so, da haben wir letztens im Hauskreis auch drüber gesprochen, da kommt kein Christ drum rum. Würde gerne was anderes sagen. Wir werden alle beschnitten. Das sind negative Umstände, das sind Schwierigkeiten, durch die wir gehen. Das sind Menschen, die uns im Weg, sich in den Weg stellen. Das sind so Schwernisse im Leben, wo man denkt, muss das unbedingt sein? Wer kennt das von euch? Jeder, ne? Wo man denkt, so, Mann, ich bin doch Christ, warum passiert mir das jetzt? Ich habe nicht gesündigt, ich hab's gut gemeint und jetzt kriege ich so einen Gegendruck hier. Oder jetzt habe ich so ein schweres Problem, was mache ich da nur? Aber in diesem Problem, da werden wir demütig und kommen zu Gott, wenn alles gut läuft. Und dann erleben wir, wie er sich über uns erbarmt. Und in dieser Beschneidung bringen wir dann Frucht. Und die Frucht ist auch unter anderem, dass wir Menschen von Jesus erzählen und sie konfrontieren und sie auch durch uns fragend werden. Und am besten ist, wenn einer sich bekehrt. Das ist die größte Frucht, das ist das Schönste, was passieren kann. Was euch ja hier noch bevorsteht in Laumburg. Ne? Irgendwann habt ihr hier ein Problem mit den Räumen, aber noch ist Gott dabei. Was habe ich beim letzten Mal gesagt? Das Fundament ist erstmal. Ne? So, und dann geht's weiter. Das nächste, das ist jetzt mit der Vielfalt. Der nächste Punkt. Viele Gaben, ein Geist. 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Gaben des Geistes will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Da haben wir ja beim vorletzten Mal drüber gesprochen. Warum zieht es die Menschen zu den Götzen? Ja, weil sie nichts anderes haben. Bei uns ist das zum Glück anders. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, verflucht sei Jesus, sagt. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Jetzt spricht er die Gaben an, dass sie der Gemeinde nutzen. Ich denke, da habt ihr gute Lehre drüber, die Gabe gesund zu machen, Wunder zu tun, Zungenrede, prophetische Rede, Geisterunterscheidung, Zungenrede auslegen. Und da wird immer gesagt, es ist immer der gleiche Geist. Das Problem bei diesen verschiedenen Gaben ist, das haben wir immer wieder erlebt, und ich glaube, das habt ihr vielleicht auch früher schon mal erlebt, ihr habt ja auch eine Spaltung hinter euch, es ist immer die Gefahr, dass wenn einer eine Gabe hat, dass er in der Versuchung steht, dass der Teufel sagt, hey, du bist jetzt was ganz Besonderes, überleg mal, du hast prophetische Rede, oder du kannst gut predigen, oder du hast dann mit Kranken gebetet, die sind gesund geworden, überleg mal, Mensch, Jesus kann aber stolz auf dich sein. Und da gilt es, vorsichtig zu sein, zu sagen, nee, Herr, ist alles deine Kraft. Ich habe mit meiner Frau, wir haben uns da viel drüber unterhalten die letzte Zeit, also wenn ich eins verstanden habe, ich habe das verstanden, ich weiß, dass ich ohne Jesus gar nichts kann. Selbst die natürlichen Gaben, die ich habe, ich kann ganz gut zeichnen oder andere Dinge, die ich ganz gut hinkriege. Andere Sachen kriege ich gar nicht hin. Aber eins weiß ich, alles, was ich und was du, was uns ausmacht, das ist seine Gnade, nur seine Gnade. Und meine eigene Kraft. Ich habe mir früher viel, auch als Frischbekehrter, viel so auf meine Redegabe eingebildet. Und ich kann Leute überzeugen, ich kann auf Leute zugehen und so. Und weißt du was, das ist alles nur Gnade. Gott hat mir mal die Luft, hat mir mal die Luft rausgelassen, wie so eine, auf so einer Luftmatratze. Pff. Und ich bin ein paar Mal von Gott so gestoppt worden. Da bin ich in einen Kreis reingekommen, wo ich normalerweise von meinen natürlichen Gaben die Herzen hätten offen sein müssen. Und da hat sich keiner dafür interessiert, was ich gesagt habe. Ich konnte denen nicht von Jesus erzählen. Und ich stand da wie dumm. Und da gab es eine andere Situation, da fühlte ich mich ganz schwach und ganz hilflos. Und da waren auch noch Leute, an die ich gar nicht rankomme, Politiker oder irgendwas. Und plötzlich ergibt sich ein Gespräch und jemand ist vom Donner gerührt und bedankt sich später für das Gespräch, das sein Herz so erreicht hat. Ich weiß, das habe ich verstanden. Ich glaube, das ist bei mir auch ins Herz. Ich weiß, dass es nur Gnade ist alles. Ich kann mir auf gar nichts was einbilden. Gott ist gnädig und er gibt uns und dir die Gaben, die wir brauchen. Und er gibt uns genau die Gaben, die wir brauchen für unsere Aufgabe, die er uns gibt. Wir hatten gestern in unserer Gemeinde in Heikendorf einen Sänger. Der kommt aus der Rocker-Szene, aus der ich auch komme, nur zwei Generationen später. Und der hat ein ganz schlimmes Leben hinter sich gehabt, also wesentlich schlimmer als meins. Der wollte sich umbringen, der war verstrickt in viele Drogen und schlimme Dinge. Und dem ist der Heilige Geist, als er sich umbringen wollte, in einer dermaßenen Weise begegnet. Und das hast du richtig gemerkt, er ist jetzt 2,5 Jahre bekehrt und er brennt so für Jesus. Und er hat einen ganz besonderen Auftrag bei den besonders bei Leuten aus seinen Kreisen. Und er macht eine Musik, der hat eine ganz tiefe Stimme und so, also das ist schon doll. Und da könnte man jetzt als Außenstehender sagen, oh, ich habe ja gar kein Zeugnis. Und guck mal, der erreicht die Leute und ich bin so ein unscheinbares kleines Licht. Nee, das ist völliger Quatsch. Der wird auch durch seine Tiefen gehen. Und du oder ich, wir werden trotzdem auch von Gott erhoben. Also Gott macht da keinen Unterschied. Er beschneidet jeden, aber er hebt auch jeden. Und jeder, der sich erhebt, den demütigt er auch. Da kommen wir nicht rum, aber er hat uns alle gleich lieb. Und er hat mit jedem einen guten Plan. Die Pläne sind anders. Da komme ich jetzt drauf. Nochmal viele Glieder, ein Leib. Denn wie der Leib, einer ist und hat auch viele Glieder, steht im Korinther im ersten, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu seinem Leib getauft, egal ob wir Juden oder Griechen sind, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Auch ihr kommt wahrscheinlich aus einem anderen Land. Ich komme aus dem Norden, welche kommen aus dem Süden, welche kommen aus Asien. Mann, Frau, Kinder, Kreise, völlig egal. Der Herr hat uns alle eins gemacht. Und jetzt kommt's, das Thema mit dem Hochmut. Wenn nun der Fuß sagen würde, ich bin aber keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deshalb nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehöre ich deshalb nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun hat Gott alle Glieder eingesetzt, jedes in seinem Leib, so wie er es gewollt hat. So, das zeigt ganz klar, jeder ist wichtig. Jeder ist wichtig. Ich habe mal einen Bericht gehört über den kleinen Finger. Und auch den kleinen Finger oder den kleinen Daumen an den Füßen. Wie eingeschränkt man schon ist, wenn man den nicht mehr hat. Der ist doch eigentlich ganz unwichtig. Ein kleiner Finger, da kann ich drauf verzichten. Oder ein Ohr fehlt. Oder was auch immer. Wir sind alle wichtig. Kleiner Nebensatz. Jeder, der körperbehindert ist oder jeder, der dem ein Auge fehlt oder so, der ist, sag ich mal, Gott ganz besonders wichtig. Der Herr hat jeden Menschen lieb und irgendwo steht auch, dass die Verschnittenen auch in Gottes Reich gehören. Also Gott kümmert sich auch um die weltlich gesehen scheinbar zu kurz gekommen sind. Das nur nebenbei. Vers 27. Ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied. Gott hat in der Gemeinde Apostel eingesetzt, Propheten, drittens Lehrer, dann die Kraft Wunder zu tun, Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, haben alle die Kraft Wunder zu tun, haben sie alle Gaben gesund zu machen, reden sie alle in Zungen, können sie alle auslegen, strebt nach den größten Gaben. So, da habe ich mir, was hat das jetzt mit dem Wald zu tun? Eine ganze Menge. Seid durch meinen Verwandten, der nicht mehr lebt. Der hat schon vor Jahrzehnten gesagt, das ist total ungesund, was die Deutschen mit ihrem Wald machen. Die pflanzen überall Fichten. Und sagt er, wenn mal eine Dürre kommt, dann kippen die alle um. Und dann sage ich, ja, was müsste man denn machen? Ja, das Beste ist ein Mischwald, sagt er. So viele verschiedene Bäume wie möglich, das ist dann zwar nicht ganz so wirtschaftlich, ist für die Natur gut, für die Umwelt, ist für unsere Luft ist das gut und vor allen Dingen ist das fürs Klima, fürs Grundwasser und so weiter ist das gut. So, die Waldbauern in Deutschland, profitgierig, wie viele andere Menschen auch, ist nichts Besonderes, die haben gesagt, das ist mir doch egal, Hauptsache schnelles Holz, schnell schön eng pflanzen, da kommt der Dollar. Ist immer irgendwie Sünde dahinter, hinter sowas. Und dann gab es andere, die haben gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Das waren dann die Umweltspinner, so, die einen vernünftigen Wald haben wollten. So, was passierte 2017, wisst ihr alle, die große Dürre. Und jetzt, die letzten Jahre waren auch nicht so prall. Jetzt haben wir endlich mal wieder eine Zeit gehabt, wo es ganz gut geregnet hat. Und da war ich mit meiner Frau, ich war echt schockiert. Das passiert nicht so schnell, dass ich schockiert bin. Wir waren bei den externen Steinen, haben uns die externen Steine angeguckt. Ach, wir gehen noch ein bisschen im Wald spazieren. Da gehe ich in den Wald, ich kam mir vor wie in einem Science-Fiction-Film. Überall diese Streichhölzer. Das sah aus. Da habe ich das so, oder war sie schon fleißig am Absägen so, ne? Dass man das nicht mehr sehen muss. Und da habe ich das mal gesehen, was dabei rauskommt, wenn Menschen dumm sind und dumme Sachen machen. So ist das, wenn in einer Gemeinde, das ist wirklich viele Jahre in Deutschland passiert, da war die Gemeinde super gesetzlich, da hatten sie alle Schlüssel und Kragen. Und wenn du ein bisschen anders aussahst, warst du da nicht angesagt. In einer anderen Gemeinde haben sie alle ganz laut in Zungen gebetet und wehe, du hast das nicht gemacht, warst du auch außen vor. In einer anderen Gemeinde, ich hab's selber, das werdet ihr nicht glauben, ich glaube in der Schweiz war das, da war eine Gemeinde, da waren die alle so schick angezogen und da war die Lobpreisleiterin, die war schwanger, dann hat sie ein Kind gekriegt und da wurde ihr ganz klar gesagt, sieh zu, dass du wieder schlank wirst, dass du vorzeigbar aussiehst, wenn du Lobpreis machst. So. Das kommt dabei raus, wenn Monokulturen entstehen sollten. Und ich kann tatsächlich mit einigem, mit Freude sagen, dass wir da in Heikendorf zum Beispiel, da haben wir wirklich Leute von bis. Da ist ein Chirurg, ein bekehrter Tätowierer, mein Schwiegersohn Sven kennt ihr auch, oder ganz normale Leute, Arbeiter, Studierte. Ich glaube, das ist das, was Gott will. Und das ist das, was Gott auch hier machen wird. Und das ist ganz wichtig, dass da in diesem Falle ist Vielfalt wirklich mal angebracht, weil die Vielfalt bewirkt nämlich, dass Leute verschiedene Ideen auch haben. Und dass Leute verschiedene, es geht jetzt nicht nur um die Geistesgaben, das auch. Der eine hat die prophetische Gabe und sollte nicht neidisch sein auf den, der gut predigen kann. Und der gut predigen kann, sollte nicht neidisch sein auf den, der vielleicht gut zuhören kann und die Kranken besucht und immer ein offenes Ohr findet und beliebt ist. Jeder von uns hat irgendeine oder mehrere Gaben, wo Gott ihn segnet, aber wir sind ja auch verschiedene Individuen. Und jeder von uns hat ganz bestimmte Eigenschaften und die sind alle wichtig. Jeder von euch hier in Naumburg, in dieser Gemeinde, in eurer Gemeinschaft ist wichtig. Und wenn mehr Leute dazukommen, dann wird Gott den einen oder den anderen immer gut gebrauchen können. Wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir selber wichtig sind. Wir haben in unserem Hauskreis einen Mann, der ist fast so lange bekehrt wie ich. Der sagte letztens den Satz, ich bin ja so ein verkorkster Christ und Gott spricht nicht zu mir und mich kann Gott auch nicht gebrauchen. Ich sage, was redest du da für einen Schrott? Bist du verrückt? Ich sage, du bist ein gereifter Christ, du hast noch diverse Probleme, ja, aber Gott ist mit dir und lass dich gebrauchen vom Herrn. Und ja, Gott spricht nicht zu mir. Und was macht Gott, wenn du die Bibel aufschlägst und liest? Spricht er da nicht zu dir oder was? So, also man kann sich vom Teufel auch belügen lassen. Man kann sich belügen lassen, neben dem Teufel sagt, du bist der Allergrößte. Die anderen, die müssen gucken auf die anderen runter. Aber genauso gut kann er auch zu Leuten sagen, weißt du, wo dein Platz ist unter der Teppichkante, da gehörst du hin. Überleg mal, was du alles in deinem Leben nicht erreicht hast. Überleg mal, welche Gaben du nicht hast. Überleg mal, was du alles nicht kannst. Da werde ich so anfangen, über mein Leben nachzudenken. Dann bin ich tatsächlich wie so ein Baum in der Monokultur. Da kommt eine Dürre und dann kippen wir alle um und sind alle weg. Und das ist auch der Grund, warum viele Gemeinden zerbrochen sind. Man hört sogar von ganz großen Gemeinden, dass da ganz viele Spaltungen waren und so. Das war, weil da zu viel Monokultur war. Man hat nicht aufeinander gehört. Und es ist viel besser, wenn, das wurde auch damals in den 80er Jahren, als die ganzen amerikanischen Prediger fielen in Sünde, die hatten alle keinen Mentor, die hatten keine Leute, die sie umgeben haben als Korrektiv. Die haben ihr eigenes Ding gemacht. Gott hat ihnen Segen gegeben. Sie konnten unheimlich viel bewirken für den Herrn und irgendwann sind sie abgedreht. Hätten sie Freunde an ihrer Seite geduldet. Ein Pastor hat mal gesagt, ja, wenn man da ganz oben ist, ist man ganz alleine. So ein Quatsch. Ich habe doch nicht den Job, alleine zu sein als Christ. Das ist doch gerade der Witz, dass ich nicht mehr alleine bin. So viele Leute sind einsam. Und wenn es das ist, dass ich geistlich wachse und dann immer einsamer werde, dann möchte ich nicht geistlich wachsen. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich älter werde in Christus und wenn ich geistlich wachse, dann weiß ich auch, da sind Leute für mich da, wenn ich mal in Not bin. Dann habe ich auch den Mut zu sagen, du, ich bin gerade total in der Ecke, ich brauche Hilfe. Ich habe gerade ein totales Problem. Oder ich bin total traurig oder ich habe mit der und der Person Stress und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann hilft man sich gegenseitig. Das ist doch das Normale. So hat Gott sich das gedacht. Deshalb keine Monokultur, sondern Vielfalt. Da ist die Vielfalt, nicht die Vielfalt, die Politik predigt. Die haben ja was anderes auf dem Zettel, der Abschaffung der Familie und 1000 Geschlechter, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommen kann. Aber wir brauchen die Vielfalt in der Gemeinde. Und dann haben wir, dann wird auch alles weiterkommen. Das ist ja auch so, das fällt mir jetzt gerade ein, das hatte ich nicht vorbereitet. Also hier in Norddeutschland zum Beispiel, da haben wir eigentlich genug Regen. Und wenn man lässt ein Feld in Ruhe. Ich habe das schon gesehen, in Kiel. In Kiel war eine Straßenbahnhaltestelle. Die ging so rein und links und rechts ging so eine sehr hohe Böschung. Und da hielt die Straßenbahn. Da wurde die Straßenbahn abgeschafft. Und die haben genau diese Böschung, die ist ungefähr, diese Lichtung, die ist ungefähr 100 Meter lang und 50 Meter in der Tiefe, die wurde in Ruhe gelassen. Und ich habe das mitgekriegt im Laufe der Jahrzehnte, wie da ein Wald gewachsen ist. Das ging ganz schnell. Also dass da der Wald stand, so mit 15 Meter hohen Bäumen, das ging ganz schnell. Und jetzt werden die Bäume langsam schon richtig dick. Oder ich war mit meiner Frau und unserer jüngsten Tochter, waren wir an der polnischen Grenze bei einem Haus, wo Verwandte von ihnen wohnten. Und als wir 2009 da waren da lauter so Büsche. Und meine Frau zeigte uns, guck mal, in der Scheune haben wir gespielt und da stand das Haus und hier haben wir, da ist die Kirche. Da sind wir jetzt vor 4 Jahren, sind wir nochmal da gewesen. Da waren die kleinen Büsche, die wir letztes Mal gesehen haben. Ich habe meinen Augen nicht getraut, wie groß die schon geworden sind. So, und das ist eigentlich das, was Gott auch möchte. Er möchte auch selber wirken. In Deutschland ist ja immer alles Schema F, da werden die Bäume alle in Reihe und Glied gepflanzt. Und manche Gemeinden sind auch so, und alles in Reihe und Glied. Ich weiß nicht, Gott kann das viel besser. Wenn man Gott machen lässt, dann wächst da eine Eiche, da wächst eine Buche, da wächst eine Linde, da wächst eine Tanne. Und dann ist das harmonisch ineinander. Und das hat man wissenschaftlich wirklich festgestellt, das weiß ich auch von meinem Verwandten, dass die Grundwassersituation und die Sauerstoffsituation in diesen Wäldern, die von alleine wachsen, wo der Mensch nicht so viel rumforscht, dass sie am besten funktionieren. Und ich glaube, das ist gerade ein deutsches Problem. Wir wollen alles selber machen. Der Heilige Geist sagt, okay, du kannst dann mitwirken. Also wir machen jetzt mal und du segnest uns dann. So. Ich glaube, da sind Leute aus euren Ländern uns überlegen. Ich glaube, es passieren in Afrika, Asien und so mehr Wunder, weil die Leute dieses deutsche Problem nicht haben. Aber ich kann sie jetzt nur von mir sprechen oder von uns. Ich habe gemerkt, wie Gott mich demontiert hat und wie ich immer mehr kapitulieren muss und sagen muss, Herr, alles, was du bewirkst, ich weiß, dass das nicht von mir kommt. Ich weiß, dass du das machst. Und je mehr ich Gott machen lasse, das heißt nicht, dass ich untätig daneben stehe und den mache. Das nicht, das meine ich nicht. Aber dass ich den Mut habe, auch mal zurückzugehen. Zum Beispiel, ich nenne euch ein Beispiel. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Erzieher. Ich bin jetzt 65, werde bald 66 in ein paar Monaten. Die haben sich an den Kopf gefasst, wieso macht er in seinem Alter noch eine Ausbildung? Und ich habe das schon mehreren Leuten gesagt. Ich habe das vor allen Dingen gemacht, um die Leute dann mit dem Evangelium zu erreichen. Gott hat mir es gezeigt, das war ein ganz schwerer Gang für mich. Nicht intellektuell, von dem, was du da lernen musst. Wir mussten ganz viele Bücher lesen. Was mich genervt hat, die ganze Zeit, die dabei draufgegangen ist. Aber was ganz hart war, das war dieser humanistische Geist. Der Jesus nicht meint. Da kann man wirklich sagen, die meinen Jesus nicht. Die Leute werden gedrillt in von hinten rum, es gibt Gott nicht, du brauchst Gott auch nicht. Ihr seid die Guten, ihr sagt den Leuten, wo es lang geht. Und ich habe das gemacht und ich habe in der Zeit was praktiziert, was ich gar nicht kann. Ich habe den Mund gehalten. Ganz schwer für mich, wenn da so über Familie gesprochen wird oder über bestimmte, dass es so und so viele Geschlechter gibt oder was weiß ich. Und dann saß ich da und ich weiß ganz genau, hätte ich was gesagt, wäre das die Tür fürs Evangelium sofort zu gewesen. Ich musste den Mund halten. Geholfen hat mir ein Buch von David Wilkerson. Der hat, als er noch lebte, ein Buch geschrieben, Wetterleuchten des Gerichts oder so. Da stand drin, die Christen schweigen zu bestimmten Gelegenheiten. Und so nach dem Motto, es gibt Situationen, wo man einfach den Mund halten muss, damit man zu einem anderen Zeitpunkt eine offene Tür hat. Und dann passierte Folgendes, dann kam die Freisprechung und ich hatte jedem einen Brief geschrieben. Ein Brief war 20 Seiten lang, mit 10 Punktschrift. Und da haben sie alle das Evangelium gekriegt, Halleluja. Und ganz wenige haben mir geantwortet. Ist mir auch völlig, egal, ist mir das nicht, ich möchte, dass sie in den Himmel kommen. Aber ich wusste genau die Argumente und ich konnte jedes einzelne Argument, konnte ich mit der Bibel begegnen. Aber es war eine schwere Zeit für mich. Ich musste das lernen. Ich musste das lernen. Und da war ich so ein Baum in einem Wald. Ich gehörte da gar nicht hin. Zum Glück kamen die Christen immer und haben mich gewässert. Sonst wäre ich da eingegangen. Wirklich. Ich wurde durch Gebet gewässert und durch Rückendeckung. Und dass ich hier ab und zu mal bei euch predigen durfte, das hat mir auch Kraft gegeben. Das war ein Teil. Und Gott möchte einfach, dass wir uns zur Verfügung stellen. Und da habe ich gemerkt, darum ging es mir jetzt ja, dass ich da gar nichts machen kann. Ich war da wirklich, konnte nicht viel machen. Und dann hat Gott zum Schluss, als ich die 3,5 Jahre da war, ich war da bekannt als jemand, der gerne hilft, der zuhört, der Späße macht. Also ich denke schon, dass ich ein gutes Zeugnis für die war. Die mochten mich, die meisten mochten mich. Und die Lehrer auch, die hatten eine Achtung vor, dass ich in meinem Alter das noch mache. Und dann habe ich den Lehrern geschrieben, ich habe die Ausbildung nur gemacht, um euch mit dem Evangelium zu erreichen. Da hatte ich aber die, ich will gar nicht sagen, was ich für eine Zensur hatte, hatte ich schon in der Hand. Ich will es nicht angeben hier. Auch Gnade, alles Gnade, alles Gnade. Ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Wirklich nicht. Ich hatte ein gutes Zeugnis. So, und dann am letzten Tag, da habe ich Freisprechung und sage, ich habe Briefe und hier. Und kann keiner mehr von denen sagen, sie haben es nicht gewusst. Und sie haben mich kennengelernt all die Jahre. Dass ich kein abgedrehter Spinner bin, sondern dass ich mich da einbringe. Und ich hatte einen guten Ruf im Kindergarten und in der sage ich jetzt nicht, um anzugeben, alle Ehre dem Herrn. Auf der christlichen Schule habe ich hospitiert oder habe ich mein Praktikum gemacht und da war ich total beliebt. Die Kinder waren total traurig, als ich aufgehört habe. Also da konnte keiner sagen so, naja, der muss ja Christ sein. Was anderes hat er ja halt nicht so. Nee, die haben... Ich habe denen geschrieben, das ist mir gelungen, weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Und ich will euch sagen, jeder einzelne von euch hat Menschen, die genau ihr mit genau eurem Zeugnis, mit genau eurer Art, wie ihr seid, erreichen könnt. Und Gott macht keine Fehler. Sven hat ja mal drüber gepredigt. Ne? Gott macht keine Fehler. Der weiß ganz genau, wer für wen gut ist. Der Sänger gestern da, der erreicht bestimmte Kreise viel besser als viele andere. Und das ist jetzt genau sein Auftrag. Aber ihr habt genauso, und ich auch, wir haben genau unseren Auftrag auf der Arbeit bei den Unbekehrten. Wir waren gestern mit unbekehrten Verwandten oder auch Freunden. Es ist manchmal sehr, sehr schwer. Da habe ich jemanden neben mir, der überzeugter Sozialist und schimpft total auf alles Mögliche so. Und dann, ich habe echt so in meinem Inneren so, Mann, ich mag den total gerne. Herr, gib mir Weisheit. Und irgendwann sagt er, ja, und ich komme von den Zeugen Jehovas und da musst du, wenn wir die Bibel lesen und so, naja, ich bin ja auch kirchlich so ein bisschen. Und dann sage ich, weißt du was, ich bin so erzogen worden, dass es Gott nicht gibt. Mein Vater hat mir beigebracht, es gibt Gott nicht. Ah ja? Ich sage, ja. Und ich sage, ich habe Gott erlebt. Naja, das muss ja jeder selber. Ich sage, muss auch jeder selber wissen, aber ich weiß, dass es Gott gibt. Und dann irgendwann merke ich so, dass er genervt war. So, und habe ich das Gespräch auch beendet. Aber ich konnte einen kleinen Akzent setzen. Es ist manchmal nicht leicht. Gott möchte, dass jeder einzelne von uns ein guter Baum ist und dass wir Frucht bringen. Im Lukas 12, Vers 6 steht das Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagte ihnen ein Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte auf ihm Frucht, aber fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich nun und suche an diesem Feigenbaum Frucht und finde aber keine. Hau ihn ab. Was nimmt denn dem Boden die Kraft? Der Weingärtner antwortete und sagte zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Ich grabe um ihn herum und dünge ihn. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn nicht, so hau ihn ab. Da sieht man doch die Gnade Gottes. Da habe ich mir dazu geschrieben, Gott hat Geduld mit uns und manche Menschen brauchen länger, um in die Gänge zu kommen. Und auch das vergibt Gott. Es gibt Menschen, die sollten eigentlich schon viel weiter sein. Paulus schreibt, Milch habe ich euch zu trinken gegeben, wo ihr doch schon feste Speise vertragen könntet. Und ich kenne manche Christen, die wachsen sehr langsam. Und andere, wir haben einen im Hauskreis, der ist Tätowierer. Der hat die Bibel, glaube ich, schon 3-mal gelesen. Der ist seit 1 Jahr bekehrt. Den bringe ich auch mal mit. Das ist unglaublich. Manche wachsen raketenartig und manche, da geht's langsamer. Aber Gott hat Gnade und er hat Geduld. Und dieses Umgraben und nochmal Düngen, das ist ein Bild auf die Gnade des Herrn. Ich glaube, Jesus spricht davon sich selber. Der Weinbergbesitzer ist der Herr, ist der Vater im Himmel. Und Jesus ist der sagt, warte nochmal. Das heißt nicht, dass der Vater böse ist oder so, gar nicht. Aber Jesus ist der sich nochmal in uns investiert. Und wenn wir so jemanden kennen, der einfach nicht so richtig wachsen will, dann können wir beten. Ich kenne einen Bruder, da für den habe ich gebetet. Und dann habe ich so ein schweres Herz gehabt, habe ich gedacht, ich muss mit dem reden. Der geht da an einigen Punkten ganz falsche Wege. Und ich hatte so ein bisschen Bammel vor dem Gespräch, vor diesem ermahnenden Gespräch, dass ich ihm da so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Und wir haben gebetet. Und was passiert? Ich treffe den. Sagt, weißt du, was ich erkannt habe? Da liege ich falsch. Und so, Halleluja, ich brauche es nicht mehr. Sag, ja, weißt du was, den Eindruck hatte ich auch schon, dass ich dir das sagen soll. Das sage ich dir jetzt nur noch zur Bestätigung. So, manchmal ist Gott auch total gnädig und erspart uns dann sowas. Aber nicht immer. Manchmal ist das auch so, dass man mit jemandem vielleicht ein Gespräch hat, wo man eine Gefahr sieht, wo man eine Not sieht und derjenige wird dann sogar sauer. Sagt, was willst du mir denn erzählen? Da kann man manchmal nichts mehr machen. Aber Gott möchte, dass wir ein Feigenbaum sind, dass wir Feigenbäume sind, die Frucht bringen. Hat einer vorher schon mal eine Feige gegessen? Ja, ne? Die können ganz schön lecker sein. Und das ist ja auch verrückt irgendwie, ne? Du siehst so, nimm mal, du gehst jetzt in die Sahara. Die Sahara ist sehr fruchtbar. Wusstet ihr das? Die ist super fruchtbar. Die Sahara ist, wenn der Sand von der Sahara, der wird in die Luft getragen, wird über den Atlantik getragen und dann regnet das im Regenwald ab. Und der Regenwald in Amazonien, der wächst deshalb so gut, weil ständig Saharasand nachgeliefert wird. Weil der Boden im Regenwald, das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, diese schrecklichen Bilder, Regenwald wird abgeholzt, nach 2 Generationen ist dann noch rote Wüste. So, das ist auch wieder ein Beispiel für die menschliche Dummheit. Aber das funktioniert deshalb so gut, weil Saharasand darüber kommt. So, jetzt stell dir vor, ich gehe jetzt in die Sahara und dieses endlose Meer von Dünen und von Steinen und von nichts, was grün ist. Und jetzt würde man da so eine Oase errichten, was weiß ich, aus Metall oder so, irgendwie so ein riesiges, abgetrenntes Gebiet und würde mit Tanklastern oder was auch immer oder Flugzeuge würden da ständig Wasser hinbringen. Und er würde dann eine Palme pflanzen und was weiß ich, einen Affenbrotbaum und einen Teakholzbaum, einen Feigenbaum. Was glaubt ihr, was passiert? Die wachsen da schneller als irgendwo anders auf der Welt. Da ist genug Sonne, wenn du den auch noch richtig wässern würdest, so schnell könnte man gar nicht gucken. So, das würde man aber, wenn du den Sand so in deiner Hand hast, ja, ganz schön trocken alles, ne? So, wenn ihr jetzt guckt, eure geringe Zahl, ist, Mensch, ganz schön trocken. Für das große Lauenburg. Aber weißt du was? Da braucht jetzt nur noch ein bisschen Wasser von oben kommen. Ihr habt ja schon einen abgetrennten Bereich hier. Da kann nichts verloren gehen. Und wenn Gott anfängt, euch zu gießen, immer mehr, mich auch oder uns alle, ich zu Hause, ihr hier, was meinst du, was dann passiert? Und dann, das Verrückte ist, wenn du da mehrere Bäume von einer Sorte hast, dann fangen die an, sich zu vermehren. Da brauchst du gar nicht mehr zu machen. Und wenn man das jetzt, ich bin jetzt mal weiter, jetzt wäre jetzt dieses Fußballfeld wäre jetzt voller Wald. Und jetzt würde man das erweitern und man würde von außen jetzt immer wieder Wasser kippen. Würde sich irgendwann das Klima verändern und irgendwann würde das auch von alleine regnen. So, zumindest in Spanien würde das so funktionieren. Bei der Sahara kann ich das nicht beschwören. Ich bin mir sicher, im tausendjährigen Reich wird Gott die Sahara auch noch benutzen. So. Auf jeden Fall, Wir sind Bäume, unter anderem sind wir Bäume in Gottes Augen. Wir sollten uns gießen mit Gebet, mit Bibellesen, mit Demut, mit Hunger nach Gott. Und vor allen Dingen sollte der Heilige Geist uns bewässern. Und wenn wir das zulassen und wenn wir zugeben, kann ich jedem nur dringend empfehlen, mir selber auch immer wieder, ich kann gar nichts, du kannst alles. Das heißt nicht, dass ich ein Schwachkopf bin, das heißt nicht, dass ich zu blöde bin zu fegen oder abzuwaschen oder mal ins Auto zu gehen, das meine ich damit nicht. Aber ich kann nicht wirklich was bewegen, das kann nur er durch mich und nur er durch dich. Und er hat nur uns, wir sind seine Gefäße. Der Kaiphas, der sagte hier, hatte eine Weissagung auf Jesus. Das kann Gott mal punktuell machen, aber eigentlich, wir sind deine Gefäße. Wir sind die, die zuständig sind, diese Stadt hier positiv zu infizieren oder infiltrieren, sagen wir es mal lieber so. Und wir sind zuständig da, wo wir oben sind. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott mein Gebet erhört hat. Ich habe 20 Jahre gebetet, Herr, öffne mir eine Tür nach Laumburg. 20 Jahre habe ich gebetet. Und jetzt stehe ich hier. Gott erhört Gebet. Also hat er auch was vor. Also hat er auch, wenn er mich hierher schickt und mir diese Gnade gibt, dass ich bei euch sein darf, da hat er sich was dabei gedacht. Und das wird er auch tun. Er wird auch zu seinem Ziel kommen. Ich bin wirklich gespannt, was noch passiert. Vielleicht noch zum Abschluss. Wir sind jetzt in erster Linie in der Heikendorfer Gemeinde. Das ist ziemlich in unserer Nähe. Aber ich hatte mal in einer anderen Gemeinde in Preetz Asyl gefunden, weil ich nämlich in der Heikendorfer Gemeinde habe ich mal über den Heiligen Geist gepredigt und dann war für ein paar Jahre Funkstille. Mittlerweile ist ein anderer Pastor und mittlerweile kann da der Heilige Geist ganz schön wirken. Und jetzt können wir da auch wieder problemlos hingehen. Aber in der Preetzer Gemeinde, da habe ich immer gesagt, wisst ihr was? Ihr seid hier noch relativ wenige, das wird mehr werden. Und da knistert das schon an allen Ecken und Enden. So, da passiert was. Und in Heikendorf auch. Und das wird hier auch passieren. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß das ganz genau, ganz genau, ganz genau. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einen wunderbaren Plan hast mit den Lauenburgern hier. Und ich danke dir, dass ich immer wieder ganz deutlich spüre, wie wohl ich mich hier fühle, wie angenommen ich mich hier fühle. Und wenn ich mich hier wohlfühle, dann werden sich auch andere wohlfühlen, die du hier reinführst. Und ich danke dir für die Vielfalt, die jetzt hier schon ist, für die verschiedenen Gaben. Ich danke dir für die Freundlichkeit, die mir hier entgegenschlägt. Ich danke dir für diesen Biotop, für dieses abgezirkelte Bereich, wo Finsternis nicht reinkommt, sondern wo dein Licht sich frei entfalten kann. Und ich bitte dich, dass die Bäume hier wachsen, dass sie richtig schön wachsen und sehr groß werden und auch nicht mehr zu übersehen sind, Herr. Und dass sie anfangen, sich zu vermehren, dass die Eicheln oder die Feigen, Samen oder was auch immer, dass sie weit fliegen und dass eine große Vermehrung stattfindet. Ich danke dir, Herr, dass ich ein ganz kleines Teil vielleicht dazu beitragen darf. Amen. Seid gesegnet über die Maßen.